Kräuters Füttern mit Bubeck, der knackige Podcast mit Biss. Hier erfährst du alles über die richtige Ernährung für deinen Hund. Egal, ob du eine Couch-Potato oder Sportskanone hast. Bubeck füttert die Hunde seit 1893.
Ja, nachdem wir beim letzten Mal so wunderbar etwas über vegetarische Kost gehört haben und natürlich auch die diversesten Auseinandersetzungen, es waren ja doch sehr freundliche Diskussionen mit dabei und dann aber auch trotzdem der Hinweis, dass man das mal versuchen möchte mit dem Trockenfutter und ihm eine Chance geben will, nein, mit dem vegetarischen Trockenfutter ihm eine Chance geben will, haben wir heute einfach mal so dieses ganze Thema euer Sortiment. Trockenfutter, da ist ja doch so einiges drin. Wenn man bei euch auf die Webseite drauf geht und sich das durchliest, dann sieht man da ja, dass da unter der Rubrik Trockenfutter doch einiges steht. Und zwar auf der einen Seite getreidefrei, Single Meat, vegetarisch, hatten wir beim letzten Mal, das müssen wir nicht wieder drüber reden. Dann haben wir einen Barfinisher, wir haben kleine Rassen, wir haben weizenfrei, sensitive, wir haben aktiv, wir haben Welpenfutter und wir haben Windhundfutter. Das ist ja schon eine ganz schön breite Range, wenn man sich das so durchliest. Und es hat ja etwas mit Nährstoffen zu tun, mit unterschiedlichen Nährstoffen. So, und jetzt lese ich aber auch eins, lieber Kai. Du schreibst, dass man die Handwerkskunst schmecken kann. Wie soll denn das gehen? Wie kann ich denn Handwerkskunst schmecken? Was erzählst denn du da für ein Zeug?
Ja. Was erzähle ich da? Natürlich kann man Handwerkskunst schmecken. Also jeder kann selbst bei sich mal testen, ob er ein Brötchen von einem handwerklich fundierten Bäcker unterscheiden kann von einem Industriebrötchen. Also das ist auf jeden Fall mal eine Grundlage, wo man sagen kann, da kann man Handwerkskunst schmecken. Es schmeckt anders, wenn jemand das mit Liebe, Zeit und viel handwerklichem Wissen macht, im Gegensatz zu einer Industrienahrung, die in Massen rausgepresst wird.
Ja, also Geschmack ist eine sensorische Wahrnehmung. Ja, ich habe was auf der Zunge liegen oder der Hund und der sagt, ja, das schmeckt mir. Ja, und durch Zutaten, Textur, Herstellungsprozesse wird das Ganze beeinflusst, aber das ist doch keine direkte, messbare Eigenschaft.
Echt nicht? Also für dich schmeckt ein Industriebrötchen genauso wie das von einem Handwerksbäcker. Das finde ich spannend.
Kommt Joe. Drauf an, von wem das Industriebrötchen gebacken wurde.
Glaube ich nicht. Also, ja, also um das abzukürzen, wir schmecken es. Also man kann definitiv auch mal in einen Hundekuchen von uns reinbeißen und dann kann man die Mitbewerberprodukte mal reinbeißen.
Bist du verrückt? Spätestens dann brauche ich einen Zahnarzt. Wenn ich in so einen Hundekuchen reinbeiße, brauche ich einen Zahnarzt. Das Zeug ist brutal hart.
Stellt eine Zähne nicht unter den Scheffel, das geht schon.
Okay. Da muss ich aber vorher ganz schön einweichen.
Zahnarzt ist wichtig. Ja. Ein bisschen Kaffee dazu. Okay. Passt schon.
Mhm. Und trunken, das meinst du.
Aber das ist auf jeden Fall, also man kann alles von uns essen und man schmeckt das auch definitiv. Ich möchte da nicht mehr dazu sagen. Probiert es selbst. Handwerkskunst kann man schmecken und das ist die Aussage, die wir treffen.
Ihr sagt es ja auch in eurer Historie, ne? Zu Wilhelms Zeiten, Wilhelm Bubeck, wurde mit viel Fingerspitzengefühl, Geduld und Leidenschaft gearbeitet. Jede Charge wird von erfahrenen Bäckern überwacht und unser speziell entwickelten Steinöfen verleiht den Hundekuchen ihre unverwechselbare Knusprigkeit und Bissfertigkeit. Da haben wir es wieder mit den Zähnen. Es ist keine Massenproduktion, sondern echtes Handwerk. Also dieses Craft, was überall bei euch natürlich auf den Produkten draufsteht, das seit Generationen gepflegt wird. Nach dem Backen ist Geduld gefragt. Ein wichtiger Faktor, habe ich ja mittlerweile auch gelernt. Denn eure Hundekuchen ruhen mehrere Stunden. Was haben die es gut? In einem von euch entwickelten Auskühlraum. Unter strenger Kontrolle von Temperatur und Luftfeuchtigkeit entfaltet sich dann die volle Nährstoffkraft der natürlichen Zutaten. So beschreibst du es. Und das Ergebnis ist ein Hundekuchen oder ein Produkt, das nicht nur knusprig ist, sondern auch gut für die Zähne und die Kaumuskulatur des Hundes.
Ja, also es gibt keinen, der uns das bis jetzt nachmachen konnte in der Textur und auch im Geschmack. Also von dem her dürfen wir da schon ein bisschen stolz auf uns sein. Und du beschreibst es, also du hast das schön abgelesen von dem, was ich erzählen möchte und erzählen kann.
Aber natürlich habe ich das getan.
Noch passiert.
Ich wollte das ja wirklich auch original aus deinem Mund rausziehen.
Genau, aber das ist das, was wir tatsächlich machen. Also das ist wie jedes gute Handwerkprodukt, brauchen wir Zeit, Liebe und wir brauchen Handwerkskunst. Und es wird bei uns langsam ausgekühlt in einem extra von uns gemachten Raum, den wir auch entwickeln mussten, der bei Bubeck eher durch Zufall entstand. Den mussten wir dann eher nachbauen in einem anderen Maß. Als wir umgezogen sind von der ehemaligen Fabrik, die in Untertürkheim steht, haben wir uns natürlich, oder mein Vater damals, muss man sagen, hat sich dann einen Ofen geholt. Und da kam einfach nicht das heraus, was er in Stuttgart gebacken hat. Mhm. Und dann musste er lange überlegen und dann war das irgendwann, kam ihm dann die leuchtende Idee, wahrscheinlich irgendwann nachts aufgeschreckt wie ein wie Daniel Düsentrieb, jetzt habe ich die Idee, oder Vicky, dass das Backen in dem Steinofen, also dem mit Stein ausgekleideten Ofen, die Lösung war, warum die Hundekuchen in der neuen Fabrik mit dem neuen Industriebackofen nicht so waren wie die, die er in Stuttgart hatte. Und dann seitdem kaufen wir einen Ofen und den bauen wir dann nochmal auseinander, wenn er aufgestellt ist, machen da unsere Magic mit Steinen, Schamottsteinen und bauen den dann wieder zusammen.
Damit letztendlich hinterher auch diese tolle Knusprigkeit entsteht, richtig?
Genau, ja,
das
ist der Unterschied.
Wo steht denn geschrieben, dass Hunde Knusprigkeit lieben? Das ist ja eine Behauptung, die du aufstellst. Das ist doch ziemlich weit hergeholt. Es gibt keinen wissenschaftlichen Beweis dafür, das habe ich geguckt, dass Hunde Knusprigkeit lieben. Das ist doch eine typische Vermenschlichung durch eine Annahme von dir oder damals den Bubecks.
Also genau, man hat es noch nie untersucht, das stimmt. Deshalb fehlt der wissenschaftliche Beweis, den wir aber aus der Historie heraus sehen. Weil wenn man unsere Hundekuchen nimmt und die beißen da rein und es kracht und man hat da drin Spaß, dann ist es für mich ein wissenschaftlicher Beweis. Vielleicht wäre es mal eine Studienarbeit für irgendjemand, der es beweisen könnte, dass dieses, was wir bei den Hunden sehen und was wir unwissenschaftlich einfach nur behaupten, da es uns 130 Jahre gibt, glauben wir auch dran, dass wir da nicht Unrecht haben. Aber vielleicht wäre das eine Studienarbeit.
Wäre eine gute Idee. Ist es bei euch schon mal vorgekommen, dass irgendjemand sich gemeldet hat und gesagt, also bei meinem Hund sind die Zähne kaputt gegangen?
Nee, eher den anderen Fall.
Die haben neue Zähne gekriegt.
Nein, die Zähne sind fester, die Zähne sind, der Hund hat länger Beißkraft durch unsere Hundekuchen, wie mit weichem Futter. Also das ist jetzt eine wissenschaftliche Sache, die es auch gibt, die jetzt nicht bei den Hunden gemacht wurde, aber dadurch, dass man sein Gebiss ständig trainiert, erhält man auch seine Zähne, da die ganzen Knochen drumherum nicht verweichlichen. Hm. Also da
Auch dem Zahnfleisch tut es sehr gut, ne?
Durch die ganze Reibung. Auch dem Zahnfleisch, genau. Durch die Reibung, durch das, dass die Schafkante ein bisschen dran reiben. Das reibt den Zahnstein ein bisschen weg. Und ja, es festigt auch das Zahnfleisch. Das wissen wir selbst, wenn wir nur, weiches essen, dann tut es unseren Zähnen auch nicht gut.
Und was ich noch festgestellt habe bei meinen eigenen Hunden, die sich natürlich auch mit Bubeck-Hundenahrung ernähren, wir haben zwei dabei, die sind sehr schnell im Fressen. Also die haben immer so einen Wettbewerb, ne? Sobald der Napf, sobald da was drin ist, so wer ist der Erste, der fertig ist. Und danach wird ordentlich gerülpst. Das habe ich gedacht, nee, das möchte ich so nicht mehr. Und deswegen haben sie halt die Trockennahrung bekommen. Mit einem Mal brauchen sie ja viel länger, weil Schlingen ist nicht. Das ist ja wie ein Anti-Schlingfutter. Das Schlingen geht nicht. Dann fangen die an zu röcheln, zu husten und zu prusten. Das haben sie mittlerweile auch gemerkt, weil sich das irgendwie querlegt. Und jetzt stehen sie sehr geduldig vor ihrem Napf und kauen sehr laut.
Sie kauen sehr laut, was den Unterschied zu den anderen Futtersorten macht, auf jeden Fall. Und was du auch noch hast, der Hund hat ja ein großes Problem, indem dass er nicht diesen Speichelfluss hat, den wir haben. Er aber trotzdem den Speichel braucht. Bestimmte Enzyme sind im Speichel für den Magen. Und dadurch, dass es Futtersorten gibt, die man einfach so runterschlingen kann, die mit Fett überbacken sind, das heißt, die bleiben nicht in der Speiseröhre, kratzen sie nicht so, kann man die schön schlingen und dadurch ist der Speichelfluss noch weniger. Dadurch, dass die Hunde bei uns richtig kauen müssen und das klein machen müssen, kauen sie länger. Wir sagen ja, 30 Mal kauen ist gut für die Verdauung. Und das wollen wir dem Hund geben, indem dass wir einen harten Hundekuchen haben, der das Kauen anregt, sodass er es so klein wie möglich macht, sodass die Magensäfte gut angreifen können und der Speichelfluss doch noch ein bisschen mehr angeregt wird durch dieses ein bisschen mehr Kauen, dass der Magen noch mehr Enzyme hat, um das aufzuschließen. Ist auch ein Effekt, der durch diesen harten Hundekuchen passiert.
Also das heißt, wenn man so richtig gemein zu seinem Hund sein möchte, kauft man eine Anti-Schlingmatte und macht dann Bubeck-Futter rein.
Okay. Es hat einen Vorteil. Der Hund ist ja nun mal ein Schlingfresser eigentlich, ja, vom Typus her. Für den ist es ja etwas Ungewöhnliches, dass er plötzlich nicht schlingen kann. Das ist ja schon etwas. Ne? Also die werden ja durch solche Geschichten auch etwas ruhiger. Ne? Das ist ja auch tatsächlich eine therapeutische Maßnahme.
Auch das, ja. Also es hat mehrere Effekte. Unser Ziel oder das Ziel von Bubeck war es schon immer, den Fressvorgang zu verlangsamen, indem dass man harte Hundekuchen macht. Das haben wir erreicht, das erreichen wir. Wir hätten weichere Hundekuchen haben können, wie gesagt. Das Ergebnis war nach dem Umzug nicht das gleiche wie das, was wir in Stuttgart verlassen haben und da haben wir ziemlich viel Gehirnschmalz reinsetzen müssen, dass wir genau diesen Hundekuchen wieder haben. Mhm. Und das haben wir geschafft, damit der Hund ja langsamer frisst, einfach den ganzen Prozess verlangsamen. Es hilft in vielen Hinsichten, auch in der Hinsicht, dass der Hund ruhiger wird.
Jetzt habt ihr ja eins im Grunde genommen überall auf euren Produkten und auf eurer Webseite stehen. Ihr behauptet, Pioniere in der Hundeernährung zu sein. Woher stammt eigentlich das ganze Wissen um die Grundlagen der Nährstoffe? Ja, das heutige Thema der Sendung ist ja Nährstoffe der modernen Hundeernährung. Die Bubecks waren doch gar keine Futtermenschen. Es gab noch kein FEDIAF, es gab noch kein NRC oder ähnliches, die auf irgendeine Art und Weise eine Grundlage legten dafür, dass man wusste, welche Nährstoffe gehören eigentlich da rein. Hundekuchen, das haben wir ja in den verschiedenen Sendungen schon durch, wissen wir ja. Das sind viele Nährstoffe reingekommen, wo man gesagt hat, so was wollen wir machen, so was ähnliches wie ein Schiffszwieback und dergleichen, es ist Fleisch mitverarbeitet worden. Jetzt habt ihr aber ja was Neues auch kreiert. Ihr habt ja praktisch neue Schöpfungen festgelegt. Und diese Schöpfung habe ich ja vorhin eingehend so verlesen, wenn ich mir das angucke, getreidefrei als Beispiel. Wenn man sich die ganze Trockenfuttersparte runterguckt, Single Meat und dergleichen. Wie ist es jetzt zu diesen Produktentwicklungen gekommen und wie ist es dazu gekommen zu wissen, welche Nährstoffe da drin sind und warum?
Also am Anfang war es, so wie wir das wissen, bei Bubeck Try and Error.
Wie viele Hunde sind gestorben, weißt du das?
Das ist eine gute Frage, keiner weiß es. Und
wir reden nicht
darüber. Das wird im Dunkel der Geschichte wird das untergegangen sein. Nein, damals war jeder von denen, die angefangen haben, war jeder am Versuchen. Und man hat das relativ unwissenschaftlich einfach an dem, was man dem Hund sonst gegeben hat vom Tisch und hat gesehen, jo, das funktioniert, das hat man zusammen gebacken und in einen Hundekuchen gepackt. Das war, so ging man zuerst mal ran. Die ersten, die sich damit beschäftigt haben und das Tierärzte sich damit beschäftigt haben, das kam ja erst um 1900, dass dann auf einmal Leute kamen, die gesagt haben, okay, jetzt brauchen wir hier Proteine und. Das in dem Verhältnis, das ist ja auch ein Prozess, der sich in der ganzen Zeit immer wieder gewandelt hat und die FEDIAF sitzt ja jedes Jahr zusammen und überlegt sich, ob das, was sie letztes Jahr gesagt haben, auch heute noch stimmt. Das heißt, das ist ja ein ongoing Prozess, der nicht immer richtig ist. Das ist auch eine Kommission, die manchmal richtig ist und manchmal auch Dinge sagt und behauptet, die man doch ein bisschen anzweifeln kann. Aber im Moment geht es ja nur noch um 0,5% hier runter und 0,5% hier hoch. Also da wissen wir schon ganz genau oder hat man schon ganz genau erfahren, was es ist. Aber ja. Deine Frage war ja, wie kommen wir dazu, getreidefrei und nicht getreidefrei zu machen? Das ist für mich immer eine Schmunzelfrage, weil die ersten Hundekuchen, die wir gemacht haben und die es auch bei Bubeck gab.
Da war Getreide drin.
Die waren getreidefrei.
Nein.
Vorsichtig. Das, was der Kund bekommen hat, war Kartoffel. Das, was man zusammengebacken hat. Wir haben eine sehr schöne Werbung von 1900 von Bubeck, wo er gesagt hat, jetzt mit Weizen und Rindfleisch. Also das heißt, das, was wir heute als ein besonderes Futter beschreiben, das war damals schon ein ganz normales Futter, Pferdefleisch, Kartoffeln. Damals hat man auch noch keine Vitaminisierung gehabt, das muss man auch noch dazu sagen. Das gab es auch noch nicht, da hat man einfach nur mit natürlichen Vitaminen, was man heute nicht mehr darf, weil man muss die Vitamine ja vorhalten, sonst ist es ein Ergänzungsfutter. Wenn man Vollnahrung draufschreibt, muss gewährleistet sein, dass die Vitaminisierung auch stabil über die Zeit drin ist. Das hat man bis in die 60er Jahre überhaupt noch nicht gedacht. Also da hat man noch nicht an Vitamine und diese ganzen Zusatzstoffe gedacht, dass der Hund die überhaupt braucht und der Mensch auch nicht. Das kam erst in den letzten 50 Jahren dazu. Am Anfang war es einfach nur Fleisch zusammengebacken, Kartoffeln und das große Pferdefleisch war zum damaligen Zeitpunkt der Gründung und bis ins Anfang des 19. Jahrhunderts war Pferdefleisch ein Fleisch, das man dem Hund hauptsächlich gegeben hat, weil man ja so viele Pferde hatte, durch die Kutschen und. Da war Pferdefleisch auch jede Ortschaft hatte ja einen Pferdemetzger noch. Mhm. Heute ist es undenkbar, weil man gar nicht mehr so viele Pferde hat. In Frankreich, in Italien ist Pferdefleisch noch in dem humanen Bereich zu finden, aber bei uns findet man das ja überhaupt nicht mehr.
Die ganze Pferdefleischmetzgereien sind tatsächlich zurückgegangen. Also ich kann mich damals noch daran erinnern, ich komme ja aus der Nähe von Düsseldorf und in Düsseldorf wusste ich zumindest 2 Pferdefleischmetzgereien. Die finde ich heute nicht mehr.
Wo wir jetzt wohnen, direkt, also 2 Straßen weiter, war eine Pferdefleischmetzgerei. Die gibt es schon seit 20 Jahren nicht mehr.
Ja, genau.
Wir sind relativ. Aber das war, also getreidefrei war in den Anfangsjahren auch ein Thema und ich kann immer nur sagen, die Kartoffel ist für den Hund eine Kohlenhydratquelle, die schon immer in der Nahrung war. Als ich das getreidefreie Futter wieder auf den Markt gebracht habe, dass wir wieder mit Kartoffeln backen, das hat mein Vater damals gesagt, das brauchst du gar nicht bringen, da jagen dich alle vom Hof, weil Getreide war das, was man dem Hund gefüttert hat. In den 80er, 90er Jahren gab es keinen glutenallergischen Hund und wenn es einen gab, ich weiß nicht, was man mit dem gemacht hat. Oder mit
reden wir nicht drüber. Oder,
da reden wir einfach nicht drüber. Also Getreide war das, was man dem Hund dann ab den 20er Jahren bis Anfang dieser 2000er überhaupt gegeben hat. Da hat man sich keine Gedanken über getreidefrei oder was gemacht. Jetzt aber es war bei uns immer drin. Mhm. Wir wussten, wie es geht. Und Ein Händler hat, als ich dann das gesagt habe, wir machen das wieder getreidefrei, wir backen wieder mit Kartoffel, was auch wenige können, bis gar keiner, dann bin ich bei einem Händler aufgeschlagen und habe gesagt, hier, guck mal, da haben wir ein getreidefreies Futter mit Kartoffel gebacken. Dann hat mich der ältere Herr nur ausgelacht und hat gesagt, weißt du was, ich habe deinen Vater schon mal weggeschickt, als der mir mit der Kartoffel kommen bin. Aber jetzt ist gut, dass du kommst.
Also, aber es ist doch interessant.
Schon immer da bei uns.
Wenn man jetzt mal zurückguckt, ja, und trotzdem nochmal, gehen wir einmal zurück, 1889. Da ist ja ein Dr. Otto Friedrich gewesen. Und dieser Dr. Otto Friedrich war so, ich glaube, so mit einer der ersten Tierärzte, die sich auch mit dem Thema Aufzuchtpflege, Dressur und Behandlung von Krankheiten von Hunden so beschäftigt hat. Und in diesen Werken, die er hat, betont er die Bedeutung einer abwechslungsreichen Ernährung für Hunde und empfiehlt, nicht zu große Mengen Fleisch zu füttern. Stattdessen schlug er Nahrungsmittel wie Mehlsuppe, das habe ich bis dahin auch noch nicht gehört, Brot getränkt, das kenne ich, rote Bohnen, schwarze Bohnen, dergleichen, in Fleischbrühe, Kartoffelmus, Reis, Graupengemüse und saure Milch vor.
Ein kräftiger Hund braucht kräftige Kost. Deshalb empfehle ich eine ausgewogene Mischung aus Mehlsuppe, Kartoffelmus, Graupengemüse und saurer Milch. Diese einfachen, aber gehaltvollen Speisen versorgen den Hund mit allem, was er für ein gesundes Leben benötigt. Wichtig ist es, das Futter stets zur gleichen Tageszeit zu reichen. Regelmäßigkeit unterstützt die Verdauung und fördert das allgemeine Wohlbefinden des Tieres. Ich warne ausdrücklich vor Röhrenknochen. Diese können splittern und schwere innere Verletzungen verursachen. Stattdessen empfehle ich weiche Kalbs- oder Schweinsknochen. Sie lassen sich zerschlagen und auskochen, sodass sie eine kräftige Brühe ergeben. Ein wertvoller Zusatz zur täglichen Nahrung. Ebenso bedeutend ist eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr. Der Hund muss stets frisches Wasser zur Verfügung haben. Abgestandenes oder verunreinigtes Wasser darf er keinesfalls trinken. Zur Stärkung des Appetits rate ich, das Futter leicht zu salzen. Zeigt ein Hund nachlassende Fresslust, kann ihm ein wenig Leinöl oder gestoßene Eierschalen unter das Futter gemischt werden. Auch Milch spielt eine große Rolle in der Ernährung. Besonders leicht gesäuerte Milch ist bekömmlich und stärkt das Verdauungssystem. Ein abends gut gesättigter Hund wird seinen Wachposten eifriger hüten und sich nicht so leicht von Fremden ablenken lassen. Die Verdauungsruhe bedeutet nicht, dass er tief schläft. Nein, vielmehr ist sein Schlaf so leicht, dass er jedes Geräusch wahrnimmt und sofort bereit ist zu reagieren.
Ja, das ist das, was ich auch kenne. Also das ist das, was auch Züchter... Ein Züchter hat mir dann mal gesagt, dass es früher mal diesen Trick der Züchter, bevor sie zu Hundeschauen gingen, gab, dass man dem Hund vorher Kartoffelstampf und Pferdefleisch gegeben hat. Dadurch hat das Fell viel mehr geglänzt. Und das ist auch eine Sache, die wir festgestellt haben durch unsere getreidefreie Linie. Die ist nicht, das ist kein Trend, den wir mitgemacht haben, weil wir denken, dass der Hund getreidefrei ernährt werden muss. Wir können auch beweisen, dass wir mit Weizen und mit verschiedenen anderen Getreidesorten ein nahrhaftes und für den Hund verträgliches Futter herstellen. Aber der Hund, der hat ein viel glänzenderes Fell, wenn er mit Kartoffel gefüttert wird. Und das war ein Züchtertrick, Kartoffelstampf und ein bisschen Fleisch dazu, dann hast du einen Hund, der aussieht, wie wenn er eingeölt wäre.
Das ist ja etwas, was bei den Shows natürlich sehr gerne genommen wird. Ne? Das wird ja manchmal so Klarlack drüber gesprüht über die Hunde. Ne? Die werden ja mit Zahnbürsten, mit Zahnpasta wird das Weiß aufgefrischt, mit Schuhpasta wird die alles, was dunkel ist, bearbeitet. Also das ist schon ziemlich gruselig, was man da sieht. Welche Alternativen werden denn stattdessen, also anstelle von Getreide, dann verwendet in der getreidefreien Nahrung? Welche Nährstoffe kommen da zur Geltung?
Also bei uns kommt hauptsächlich die Kartoffel zur Geltung. Also da schwöre ich drauf.
Und Reis?
Dass das ein schönes, ein gutes Getreide ist. Reis ist Getreide und Reis lässt sich auch schlechter backen. Deshalb haben wir auch nur Leckerlis und beim Futter haben wir gar keinen Reis mit eingesetzt. Da haben wir nur ein paar Leckerlis mit Reis. Das geht einfach nicht zum Backen, das weiß jeder. Aber die Kartoffel lässt sich backen und für energiereiche Hundefuttersorten, wie zum Beispiel unser X-Power, das wir nehmen, um Hunde mit Kohlenhydrate vor langen Langstreckenläufen aufzupeppen.
Das darfst du noch gar nicht verraten, da sind wir doch noch gar nicht. Da kommen wir doch noch hin. Also bist wieder schnell heute, also wirklich. Okay, das haben wir jetzt soweit verstanden. Jetzt habt ihr auch Single Meat. Warum denn bitte nur eine Proteinquelle? Warum? Wieso? Was ist da los? Das
ist tatsächlich nur ein Trend.
Ist nur ein Trend?
Also da möchte ich jetzt mal sagen, okay, für Leute oder für Hunde, die wirklich ein Problem haben mit verschiedenen Proteinquellen, haben wir auch Single Meat. Aber für einen Hund, der ganz normal gediehen ist, da haben wir auch einfachere Rezepturen mit mehreren Fleischsorten drin, die wir gut mixen können. Zum Beispiel unser Bulli, der hat alles mit drin.
Aber so eine Proteinquelle, nur eine Proteinquelle ist ja das halt. Monoprotein oder Singleprotein wird ja sehr gern genommen für Tiere mit Allergie.
Genau.
Ja, war das die ursprüngliche Idee?
Nein, das ist definitiv nicht die ursprüngliche Idee gewesen. Und es gab immer, also diese Single-Meat-Geschichten, die kann ich sagen, die gibt es bei Bubeck erst seit Anfang 2000.
Aber dann auf Interesse des Hundehalters oder weil ihr sagt, so das ist etwas, wo ich sagen so, nee, das hat Hand und Fuß, das hat ja auch Hand und Fuß, aber das muss an den Hundehalter rausgehen. Ihr müsst wissen, dass ihr auf jeden Fall auch ein Single Meat füttern müsst, weil wir Hunde haben mit folgenden Erkrankungen.
Genau, also nur für Leute. Oder für Hunde, nicht für Leute, sondern wir backen für den Hund und nicht für den Menschen. Nur für Hunde, die wirklich ein Problem haben mit verschiedenen Fleischsorten, die können bei uns Single Meat Produkte haben. Wie gesagt, für alle anderen haben wir auch Fleischsorten wie die Gründeredition, die wir haben, in der wir Fleisch und Rindfleisch und Geflügel mixen. Da haben wir verschiedene Produkte, die auch ganz gut sind. Aber wie gesagt, wenn es ein Problem gibt, dann muss man das, dann braucht man auch ein Single Meat und darauf haben wir reagiert.
Okay, vegetarisch, da haben wir ja schon eine komplette Sendung zu gemacht. Braucht derjenige, der das gerade hört, einfach nur eine Sendung vorher sich das anzuhören, die Nummer 6, und schon hat er die entsprechende Information dazu. Jetzt nehmen wir jetzt Barfinisher, das finde ich sehr interessant. Ist ja eine Ergänzung zur Rohfütterung. Warum ist das sinnvoll? Auf der einen Seite, klar, alle diejenigen, die roh füttern, sollten auch darüber nachdenken, dass sie natürlich etwas haben wie eine Kohlenhydratquelle oder auch Vitamine, Gemüse und dergleichen. Wie kam es zu dem Barfinisher bei euch? Was war die Initialidee?
Genau, das war, du hast sie im Prinzip schon genannt. Wir haben gesehen, dass viele ein Problem haben, das, was man noch zu dem Fleisch dazugeben muss, dass man das zusammenstellt. Man braucht die Vitamine, man braucht Kohlenhydrate, man braucht ein bisschen Kräuter, man braucht ein bisschen Gemüse. Und das zusammenzustellen, das ist doch ein recht aufwendiger Prozess. Den haben wir vereinfachen wollen und haben das auch geschafft mit unserem Barfinisher. Das heißt, man kann dann sein Fleisch geben, wie man möchte, hat aber dann eine Kohlenhydratquelle, hat Vitamine und muss sich um diese ganzen anderen Dinge, die es noch daneben gibt, keine Sorgen machen.
Welche Nährstoffe werden damit abgedeckt?
Nur die Kohlenhydrate, die Vitamine und die Spurenelemente.
Okay, alles, das heißt andere, aber, kann ich das auch einzeln geben? Kann ich auch nur dem Barfinisher zum Ernähren geben?
Oh, dann fehlt mir die Protein, also dann hast du nur die pflanzlichen Proteine und die sind bei der Kartoffel recht wenig, also da hast du nur 5%. Das reicht definitiv nicht, deshalb da ist das Vegetarische, wo man mit der Erbse die Aminosäuren, die essentiellen Aminosäuren auf jeden Fall abdecken kann. Das funktioniert beim Barfinisher nicht ohne die Proteinquelle, die man noch dazugeben muss.
Ist kein veganes Futter. Gibt es noch eine Besonderheit bei dem Barfinisher, was da im Gegensatz, sag ich mal, zu Marktbegleitern Produkten drin ist?
Es ist hart gebacken. Das ist die große Besonderheit.
Das ist kein Nährstoff.
Das heißt, das ist kein Nährstoff. Nein. Nein, wir haben definitiv, das ist nur die Grundrezeptur ohne Fleisch, die wir bei Bubeck auch bei allen anderen Sachen verwenden.
Da sind aber verschiedene. Wenn ich das richtig verstehe, ist doch eigentlich so, was du gerade sagtest, sag nochmal eben, was war da drin? Pastinaken, was noch?
Pastinaken, es ist Apfel drin, das sind die verschiedene Kräuter, die wir dazu machen mit Liebstöckel und so weiter. Das, was ich gerne als das Suppengemüse nehme, was einen sehr guten Geschmack hat, sehr viele Nährstoffe von sich aus mitbringt. Das ist einmal drin, natürlich die Kartoffel als Kohlenhydratquelle und dann die ganze Vitaminisierung.
Also Gina, wenn dir das Suppengemüse fehlt, greifst du auch zum Barfinisher.
Ja, auf jeden Fall.
Okay.
Damit wird unsere Suppe gewürzt.
Okay, sehr knusprig gewürzt, ne? Wenn ich mir das so vorstelle.
Natürlich, weil
ich kriege
die Croutons.
Die Croutons, genau, das ist der Knackeffekt, das ist das Crunchige da drin. Okay, dann habt ihr ja noch etwas speziell für kleine Rassen. Was ist denn jetzt so Besonderes an diese Anforderung an kleinen Hunden?
Anforderung an kleinen Hunden ist ein erhöhteren Proteingehalt und definitiv, was viele bei unseren normalen Hundefuttersorten kritisiert haben, ist die Größe der Krokette. Und die ist auch ein bisschen kleiner, auch für kleinere Gebisse gedacht. Das ist der große Unterschied. Aber von den Proteinen reden wir da auch nur 1-2% erhöht, damit wir wissen ja, beim großen Hund brauchen wir weniger, beim kleineren Hund brauchen wir ein bisschen mehr durch den verkürzten oder durch den kleineren wie nennt man das? Verdauungstrakt. Verdauungstrakt.
Ja, aber der kleine Hund ist ja wichtig, hat einen schnelleren Stoffwechsel, ne? Der hat einen schnelleren Herzschlag. Auch das, ja. Na, der ist ja wesentlich aktiver, was das angeht, und hat eine größere Oberfläche, der Hautoberfläche, und als jetzt der große Hund, und hat deswegen auch einen höheren Bedarf, auch einen anderen Bedarf. Deswegen ist es nicht von der Hand zu weisen, auch für einen kleinen Hund, ganz bestimmte natürlich auch Inhaltsstoffe abzudecken. Ja, das heißt, da muss mehr passieren als bei einem 20, 30 Kilo Hund, auf jeden Fall.
50 Kilo Hund auch, ja, auf jeden Fall. Also da haben wir dazu Rechnung getragen. Dadurch auch, wie gesagt, durch die kleinere Krokette kann das auch ein bisschen besser in seinem Gebiss handhaben. Muss er nicht so viel dran nagen und kann schneller die Nährstoffe aufnehmen. Und so wie du sagst, es ist ein bisschen eine andere Zusammensetzung, die dem kleinen Hund Rechnung trägt.
Habt ihr da jetzt speziell nochmal drauf geachtet, dass nochmal zusätzliche Nährstoffe reinkommen, wegen des schnelleren Stoffwechsels, dass er eine höhere Verdaulichkeit hat oder dergleichen? Oder eine bessere Verdaulichkeit der Produkte? Mussten oder ist da nicht. Wieder auch die das Kartoffel ist, Vorreiter?
Ja, da ist die Kartoffel Vorreiter. Das brauchen wir nicht. Das macht der Backprozess ganz alleine. Also dadurch, dass es schon so hoch aufgeschlossen ist, ist bei jedem Hund das relativ gleich. Das ist nur die Nährstoffzusammensetzung, die sich ein bisschen unterscheidet und die die kleinen Rassen Futtersorten ein bisschen besonders macht.
Dann haben wir das Thema Weizenfrei. Erklären wir den Unterschied dann in dem Moment zum Getreidefreien. Warum?
Ja,
was soll das jetzt? Ist ja, das wieder nur Marketing oder was soll das?
Darf ich das jetzt sagen?
Ja.
Gina, sag du was.
Janina, genau.
Ja, natürlich sind gewisse Auslobungen auch. Ja.
Redet du dich in das Ding rein?
Ja.
Alles, was
Weizen, ich Weizenfrei kennt man ja auch von uns selbst. Also, ich bin immer der Meinung, Weizen ist zu Unrecht in Verruf geraten. Weizen braucht einfach unglaublich viel Zeit, um aufgeschlossen zu werden. Deswegen auch wieder der Vergleich zum Aufbackbrötchen, was einfach durch Backtriebmittel, Enzyme etc. Da kann die Backzeit so verkürzt werden. Letztendlich, das Brötchen schmeckt genauso, aber es ist halt ganz viel unnötiger Unsinn drin, der einfach das Weizenbrötchen so in Verruf gebracht hat. Würde man das weiterhin beim Steinofenbäcker kaufen, hätten wir wahrscheinlich alle weniger Probleme. Weizenfrei, viele fühlen sich besser mit Dinkel. Dinkelbrötchen hat ein bisschen weniger Gluten. Deswegen haben wir unser beliebtestes Produkt, den Bully Biscuit, auch als Dinkel-Variante. Man merkt aber doch, Gluten hat halt einfach tolle Eigenschaften und hilft unseren großen Hundekuchen vor allem zusammen zu kleben, im wahrsten Sinne des Wortes, richtig hart zu werden. Da ist der Dinkel-Bully für alle Hunde, die ein bisschen... Also wir sprechen hier von Mühe, die ein bisschen weniger zubeißen wollen. Auf jeden Fall eine gute Variante. Genau, also Dinkel, es gibt viele Weizen-Gluten-allergische Hunde, aber ich denke, viele unserer Kunden füttern es mit besserem Gefühl. Dinkel klingt besser, Dinkel hört sich besser an. Hat einen geringeren Glutengehalt, aber es kommt halt immer drauf an, was möchte der Hund auch leisten. Ein Hund, der zum Beispiel lange Strecken rennt, läuft, der ist natürlich mit einem Getreideprodukt nach dem Sport, vor dem Sport besser versorgt, als wenn er ein getreidefreies Kartoffelleckerli bekommt. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, unsere Kartoffelprodukte sind in der Größe limitiert. Also unseren Bulli oder das Pansenbrot wird es in der Größe nie getreidefrei geben, weil halt einfach Kartoffeln kein Gluten besitzen und damit auch nicht in der Größe das Backprodukt zusammenhalten können.
Damit, jetzt hat ja,
genau, ja. Damit Weizen aber verträglich ist oder unsere Bulli-Pansenbrot sind verträglich, wir backen sie auch anständig lange im Ofen. Das heißt, die sind gut aufgeschlossen und somit ist der Weizen nicht mehr so böse, wie viele ihn momentan tatsächlich vor Augen haben.
Ja, es gibt ja aber genügend Hundebesitzer, die halt sagen, okay, das ist ein billiger Füllstoff, der da drin ist, ja. Ihr wollt im Grunde genommen etwas verkaufen, was ihr günstig bekommt, ja, und was dann letztendlich den Hund zwar satt macht, aber es ihn nicht richtig ernährt. Ja, und Weizen hat einen relativ hohen glykämischen Index. Ja, das heißt, wir haben einen hohen Blutzuckerspiegel. Oder sagen wir andersrum, der Blutzuckerspiegel kann schnell ansteigen. Und das ist natürlich bei Hunden, die jetzt zum Beispiel Diabetes haben oder eine Neigung zu Übergewicht, ist das schon ein Problem. Wie begegnet ihr dieser Aussage? Mal,
genau, da darf ich.
Ja, da ist er ja wieder, Kai.
Da ist er auf jeden Fall wieder, weil sowas lasse ich nicht einfach unbeantwortet stehen.
Man muss ihn einfach pieksen, ne? Und schon kommt er.
Der glykämische Index, den kann man durch das lange Backen, kann man das, ist das nicht mehr das Problem. Also diese Diabetes-Geschichte, ja, wenn jemand Diabetes hat, ist natürlich, ja.
Ja, wir kann haben leider das Problem, ne? Überwichtige Hunde, Diabetes, haben wir leider.
Würde ich aber sagen, durch das, wie wir es machen und wie wir backen und dass wir das nicht in einem Schnellbackverfahren machen, sondern wirklich über eine halbe Stunde, also eher eine Stunde 20, je nach Größe des Hundekuchens oder der Vollnahrung, haben wir das Problem schon nicht mehr. Und das ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass durch den Backprozess der Blutzuckerspiegel nicht so hoch ansteigt.
Das ist aber eine sehr wichtige Information, die du gerade gegeben hast.
Genau, da kämpfen wir ja schon die ganze Zeit dafür, dass wir das auch laut aussprechen dürfen.
Hast du jetzt hier getan?
Ist so.
Ja, aber das ist für alle diejenigen, die halt sich damit beschäftigen, ne, und sagen, okay, Weizen würde ich vielleicht gerne meinem Hund geben, aber es geht nicht aus dem und dem Grund, was ich vorhin genannt habe, ja, Diabetes oder Fettleibigkeit und dergleichen.
Genau.
Ein ausschlaggebender Punkt ist hier wieder tatsächlich das Backverfahren, was jetzt dem Extrudat natürlich gegenüber dann einen sehr großen Vorteil bietet.
Also das ist definitiv eine Sache, sonst wären alle diabetisch gewesen in den letzten paar tausend Jahren. Das stimmt ja auch nicht. Es ist die Verarbeitung, das ist einer der wichtigsten Punkte, dass wir uns da wieder die Zeit nehmen, das ordentlich zu backen. Und dadurch entsteht nicht das, was man, dass der Blutzuckerspiegel so stark ansteigt. Ja, das ist auch durch viele Studien bewiesen.
Aber das ist gut, dass wir darüber reden. Und für denjenigen, der sich da jetzt mit beschäftigt, etwas, was auf jeden Fall dann guten Gewissens zuschlagen kann und sagen kann, okay, dann nehme ich das trotzdem. Jetzt haben wir auch noch das Thema Sensitive. Ja, wir haben ja vorhin auf der einen Seite haben wir schon mal Single Meat gehabt, da ging es um allergische Hunde. Und jetzt haben wir Sensitive, ist ja auch für Allergiker und empfindliche Hunde geeignet. Was ist denn jetzt speziell an dem Futter bei Hunden mit Unverträglichkeiten?
Sensitive ist ein Futter, was wir gemacht haben, das speziell im Bereich von den Proteinen sehr niedrig ist. Und wir haben das noch mit Gerste gebacken, dass das auch von Gluten ein bisschen weniger. Dass das Gluten nicht so im Vordergrund steht. Aber hauptsächlich steht bei uns bei Sensitive der Proteinwert im Vordergrund für ältere Hunde, ein bisschen sensiblere Hunde. Den Faseranteil haben wir nach oben gemacht, dass der Darm ein bisschen mehr zum Arbeiten hat. das ist so der Hauptgrund, warum wir sensitiv haben.
Auch wieder eine Anfrage durch Hundehalter?
Auch wieder eine Anfrage durch Hundehalter, die besorgt waren oder die Probleme hatten, und auf diese Probleme haben wir reagiert.
Und dann haben wir natürlich die aktiven Hunde, da komme ich aber gleich erst zu. Ich nehme mal das Welpenfutter. Beim Welpenfutter ist natürlich schon sehr wichtig, darauf zu achten, dass wir Phosphor- und Calcium-Verhältnis dementsprechend anders haben. Wie setzt ihr das um für Welpen?
Also Phosphor-Calcium-Verhältnis setzen wir natürlich mit den Spurenelementen, die wir noch zusetzen, um. Da gibt es verschiedene Sachen, da will ich auch nicht zu tief drauf eingehen. Wir haben ein optimales Verhältnis in dem Futter drin, aber für heranwachsende Hunde ist eine Sache auch wichtig, und die ist fast noch wichtiger, weil Spurenelemente kann man leicht einsetzen. Aber was ein heranwachsender Hund braucht, da bin ich wieder ein großer Verfechter der Proteine, weil Zellen müssen wachsen, und zum Wachsen von Zellen brauchen wir Proteine. Deshalb ist bei uns ein Welpenfutter höher im Proteingehalt wie ein Futter für adulte Hunde.
Eine Kombination aus Fleischproteinen und Pflanzenproteinen? Oder 50-50?
Nee, da muss ich schon sagen, da bin ich ein großer Fan von Fleischproteinen. Und diese Fleischproteine haben die beste Aminosäurenstruktur. Und diese Struktur setzen wir dafür ein. Ich sag mal, da bin ich bei 70-80%, je nachdem, was für Fleisch das wir bekommen, 70-80% zu 30%.
Wie macht ihr das eigentlich? Es ist ja alles irgendwie ein funktionellen, ihr habt ja doch funktionale Nährstoffe drin und spezielle Rezepturen, die ihr verwendet. Wie macht ihr es denn zum Beispiel mit hier Omega-3-Fettsäuren und dergleichen? Werden die mitgebacken? Gehen die dann beim Backen nicht kaputt, bestimmte Öle und Inhaltsstoffe wie Omega-3?
Ja, das denkt man immer. Aber nein, durch das Backen, die werden alle mitgebacken. Wir sprühen nichts auf. Alle Öle, die wir zusetzen, werden alle mitgebacken. Es wird nichts nachträglich noch besprüht mit irgendwas. Deshalb können wir auch keine Grünlippmuschelextrakt oder irgendwas anderes drauf haben, weil Grünlippmuschelextrakt geht zu 90-100% kaputt beim Backen. Das können wir nicht machen. Aber die verschiedenen Fette, die wir einsetzen, das ist sehr viel mit Rapsöl oder eben mit verschiedenen dem Fett, was das Fleisch selbst mitbringt. Und diese Fette, die gehen beim Backen definitiv nicht kaputt. Ansonsten würden wir auch kein Fett in unseren Lebensmitteln haben. Da setzen wir nichts anderes zu.
Wie stellt ihr denn sicher in dem Moment, dass essentielle Fettsäuren beim Backen nicht oxidieren?
Da brauchen wir nicht, das passiert einfach nicht. Das müssen wir nichts sicherstellen.
Das sagst du jetzt einfach passiert so.
Das, ja, ich kann das einfach sagen.
Das ist eine Behauptung. So ist. Das musst du dir auch dementsprechend.
Also wir können einfach beweisen, indem dass wir unsere ganzen Futtersorten regelmäßig einem Test unterlaufen. Die werden regelmäßig zu den verschiedenen Instituten werden die eingeschickt, und es ist alles drin.
Also, okay.
Das ist keine Behauptung, sondern es ist
eine Tatsache.
Eine Tatsache, die durch unsere Kontrolle, die wir regelmäßig machen mit allen Futtersorten, und hier wird alles getestet. Verschiedene Omega-3-Fettsäuren werden 3, 6, es wird alles getestet, und wir haben alles drin. Also da brauchen wir nichts behaupten, sondern wir haben es bewiesen.
Okay, aber trotzdem noch eine Frage. Wie lassen sich denn empfindliche Vitamine oder Enzyme in den Backprozess integrieren, damit die auch wirklich wirksam bleiben? Sind das auch wieder Erfahrungen oder was ist das?
Das ist die Erfahrung, die wir haben. Also wir arbeiten da schon seit über 30 Jahren mit den verschiedenen Herstellern auch mit verschiedenen Vitaminen zusammen. Das sind hauptsächlich gewonnene Vitamine, die wir da einsetzen, die an verschiedenen Präparaten angestellt werden. Das darf ich dir doch alles nicht verraten, weil sonst weiß die Konkurrenz doch alles. Also wir haben
doch
alles
keiner zu.
Genau, es hört doch keiner zu. Aber es ist alles drin. Wir testen das regelmäßig. Wir überfüllen natürlich ein bisschen. Natürlich musst du sagen, okay, wenn du jetzt Vitamin A drin haben möchtest, also die leichtflüchtigen A, D und E, die müssen wir natürlich vor dem Backprozess ein bisschen mehr reingeben, wie das, was nachher
das ist beim Nassfutter ja nicht anders, beim Enklaven.
Genau.
Das ist ja genau das Gleiche. Richtig. Muss ja vor dem Hitzen muss es ja auch mehr drin sein.
Richtig, genau das ist es. Und die gehen ja auch nach 15 Monaten, gehen die ja auch also in einem natürlichen Prozess, deshalb haben wir 15 Monate Haltbarkeit. Da wissen wir, dass auf jeden Fall von diesen Vitaminen immer noch über 50% enthalten sind, was dann reicht, um den Hund so vollständig zu ernähren, also zu versorgen.
Jetzt haben wir die aktiven Hunde. Die brauchen ja richtig... Ich zähle jetzt auch mal den Windhund dazu, weil ihr habt noch ein spezielles Windhundfutter. Mhm. Ja, da komme ich aber gleich noch zu, weil ich wissen will, warum ausgerechnet Windhunde. Ja, oder nehmen wir das vorweg. Warum eigentlich ausgerechnet Windhunde? Wieso Windhunde steht da Windhund? Warum steht da nicht was anderes?
Nein, Windhund hat mich immer interessiert. Das ist eine persönliche Leidenschaft.
Du bist ein Windhund.
Man sieht das auch. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich schnell drahtig und agil bin auf den Beinen. Windhunde haben mich schon immer als Rasse interessiert, weil es eine der ursprünglichsten Rassen sind. Und genau beim Windhund komme ich wieder auf mein Lieblingsthema Proteine. Ich komme auf ein spezielles Gebiss, was nicht dem normalen Haus- und Hofhund gleichzustellen ist. Und da habe ich eine Kombination der Inhaltsstoffe und der Krokette habe ich darauf geachtet, dass es für den Windhund ein ganz spezielles Futter ist. Und dann haben wir noch 1000 andere Dinge, die zu beachten sind. Habe ich einen schönen Artikel drüber geschrieben. Darf man gerne in meinem Blog nachlesen. Geht über 8 Seiten, glaube ich. Haben wir jetzt nicht die Zeit dafür. Aber
nein.
Das, was am wichtigsten ist und was ich mitgeben will, ist die Proteinversorgung, die Versorgung mit den Kohlenhydraten, die wir speziell angepasst haben auf den Windhund. Und was ich auch noch gemacht habe, ist eine spezielle Krokette, weil mich das fasziniert hat, dass die Windhunde da besser beißen können.
Es ist ja jetzt nicht nur für den Windhund. Ne? Windhund habe ich jetzt so rausgepickt, weil wenn man auf die Seite guckt, sieht man mit einmal Windhundfutter. Ne? Warum steht da nicht Dackelfutter? Warum steht da nicht Huskyfutter? Warum steht da nicht, Schäferhundfutter? So, ne? Aber
Könnte man alles machen. Jeder hat einen speziellen Bedarf, den man auch noch herausheben könnte. Aber das ist eine persönliche Präferenz von mir, weil mich die Hunde unglaublich faszinieren.
Jetzt habt ihr aber noch eins, und zwar die richtig aktiven Hunde. Richtig aktiv meine ich Schlittenhunde. Ne? Ich bin ja nun mal auch ein Schlittenhundemensch. Wir haben ja, ich weiß nicht wie viele Jahre, jetzt fast 30 Jahre lang Schlittenhunde gehabt. Haben sie immer noch, aber das ist so die letzten, die sich gerade noch bei uns befinden, die schon 12, 13 Jahre alt sind. Schlittenhunde werden vorgespannt. Die müssen, je nachdem, was sie für einen Job haben, vielleicht mal kurze Strecken sprinten. Ja, auf der einen Seite sind es dann irgendwas, was weiß ich, 4,7 oder 7,4 Kilometer. Und dann gibt es aber auch diejenigen, die Tagestouren machen müssen, sehr anstrengend, von 80 oder 100 Kilometern oder vielleicht sogar mehr, ja, bis sie dann hinter irgendwo auch mal mehrere tausend Kilometer gelaufen sind.
Am Unicorn.
Genau. Und da unterstützt ihr ja auch entsprechend ein Team. Ja? Oder ist es mehr als ein Team?
Ja, es ist mehr als ein Team. Es sind sage und schreibe 3 Teams, die wir unterstützen. Wir haben irgendwann uns in der Canicross-Gemeinde ja, wiedergefunden. Das war,
wie kam's?
Mehr, die haben uns gefunden, wie wir sie gefunden haben. Dieser ganze Zughundesport hat uns da in Beschlag genommen und wir fanden das eine interessante Geschichte. Die sind auf uns zugekommen und haben gesagt, ja, wenn ich jetzt mit meinem Hund 9 Kilometer renne, mit dem Fahrrad vorgezogen, vorgespannt, also nicht nur diese Schlittenhunde, wie man sie kennt, Wagen mit 2, 4, 5, 8 oder 10 Hunden, sondern diese Sportarten, wo man dann nur 2 Hunde oder einen Hund vor das Fahrrad spannt oder vor einen Scooter oder mit dem Hund joggt. Die hatten das Problem, dass sie mit einer reinen Fleischfütterung, was einem ja gepredigt wird, nach 6 Kilometer auf einmal gemerkt haben, oh, der Hund zieht ja gar nicht mehr so. Was ist jetzt da los? Und da habe ich schon immer gesagt, bei jedem Marathon wird keine Schnitzelparty gemacht, es wird eine Pastaparty gemacht. Also die Versorgung mit Kohlenhydraten ist ein entscheidender Punkt.
Das kennen wir beide ja auch nur mal aus unserer sportlichen Vergangenheit.
Richtig, genau.
Ja, du bei dem Rugby, ich beim American Football. Bevor so ein Spiel war, so 48 Stunden später vorher, haben wir uns mit Nudeln vollgeschlagen, den Wamst.
Vollschlagen müssen. Natürlich sind die Jungs, und das war in deiner Jugend nicht anders, jeder wollte dann freitagabends vor dem Spiel noch ein Barbecue machen und dann kam der Physio um die Ecke und hat gesagt, Jungs, noch einmal und das kracht hier, da wurden die Nudeln aufgetischt und dann musstest du dich mit Nudeln vollstopfen, dass du am nächsten Tag die 80 Minuten und bei dir ging es ja noch ein bisschen länger immer.
Richtig.
Weil ihr habt ja mehr Unterbrechungen noch drin gehabt.
Da wollen wir jetzt nicht drüber reden.
Wir mussten 80 Minuten durchhalten und genauso ist es beim Hund auch. Das heißt, der hat dann irgendwann seinen Einbruch gehabt und dann haben wir mit einem Team angefangen. Das war, wie gesagt, ein Zufallsfund. Die sind auf uns zugekommen und das hat sich so schnell rumgesprochen, dass wir auf einmal alle am Stand hatten. Und jeder wollte von uns gesponsert werden, aber wir haben gesagt, wir machen nur in jedem Bereich, sponsern wir nur ein Team. Wir sind jetzt dann so groß, dass wir allen da was geben können, aber damit haben wir auch getestet und das hat sich, und wir haben auf einmal richtig gemerkt, wie stark das die Hunde werden. Jetzt ist ein Running Gag, der bei uns immer ist, kann auch der Mensch mithalten. Das ist jetzt unser größeres Problem, dass wir die Menschen dahinter auch noch ertüchtigen müssen, dass die gut genug sind für die Hunde, die wir
füttern. Sagen wir es mal so, der Jogger wird wahrscheinlich mehr Probleme haben, als der ein Bike dahinter hat oder ein Scooter.
Genau.
Ja, also ich habe das ja selbst auch gemacht, wenn es kein Schlitten war, dann war es ein Rollwagen. Aber selbst auf dem Rollwagen ist dieses Gedenken immer, dass die Leute sagten, so, ja, du stehst da ja nur hinten drauf, Pustekuchen. Wenn es hoch und runter geht, dann muss man mitarbeiten. Beim Runter nicht, aber beim Hoch, da läufst du nämlich mit in dem Rollwagen. Also ne, zwischendrin hast du ja die Möglichkeit, dort mitzulaufen. Genau das Gleiche ist auch, wenn man mit dem Bike unterwegs ist oder mit dem Scooter. Dabei ist der Scooter noch wesentlich schlimmer. Beim Bike hast du halt dein Mountainbike und hast 2 Pedale. Beim Scooter stehst du halt mit einem Fuß auf dem Brett drauf. Ja. Und das andere muss halt antreten. So, das gibt dicke Arschbacken, also Muskulatur zumindest und dementsprechend dicken Beinbizeps. Aber da geht einiges durch. Also von daher, auch derjenige, der da hinten dran hängt, der muss einiges an Kalorien auch zu sich nehmen, damit er sowas überhaupt durchhält. Wie habt ihr das jetzt aber zusammengesetzt? Wenn ich mir vorstelle, ein Schlittenhund, wir haben die immer so 2 Stunden vorher angefangen zu wässern. Ja? Und je nachdem, wie die Temperaturen gewesen sind, haben die auch noch ein nasses Handtuch oben aufs Fell drauf bekommen, damit auch wirklich Feuchtigkeit im Körper reinkam, egal in welche Form. Ne? Dass da nichts verloren ging, sagen wir es mal so. Und dann sind sie angewässert worden, angereichert mit Suppe, mit Fischsuppe, mit einer fettigen Fischsuppe, was ja auch eine schnelle Energie liefert. Und Kohlenhydrate musste dann schon viel, viel früher sein. Ansonsten hast du ja das Risiko der Magendrehung.
Also das ist ja die eines der Sachen, die wir Ja, auch gut, haben unsere Futtersortenquellen alle nicht auf. Also da haben wir mit Magendrehungen, natürlich muss man aufpassen, du kannst jetzt nicht einen vollen Napf kurz vor dem Rennen geben.
Geht gar nicht.
Das tut keinem gut. Auch zu viel Fett kannst du nicht geben. Also diese Fettlappen, was ich schon bei manchen gesehen habe, nee, die sie vorher denen geben, kannst du nicht geben.
Das kotzen die vielleicht Kohlenhydrate, sogar aus.
Genau, Kohlenhydrate musst du vorher geben. Und da schwöre ich auf den Hafer, der ein von der Energie, vom Energielieferant eines der höchsten Kohlenhydratquellen ist, die man geben kann. Deshalb, da haben wir sehr viel mit Hafer gearbeitet, was sehr langsam kontinuierlich die Energie wieder abgibt. Und das kann man sehr gut auch, ja, relativ kurz, jetzt ist immer die Frage, eine halbe Stunde davor kannst du den Hund nicht mehr füttern. Das wissen wir auch, eine halbe Stunde vorm Spiel hat man auch nichts mehr gegessen, aber einen Tag vorher sollte man den Kohlenhydratspeicher so dermaßen auffüllen, dass der für den Hundehalter reicht. Also für den Hund, nicht für den Hundehalter, der sollte sich selber ernähren.
Was habt ihr sonst noch berücksichtigt für aktive Hunde an speziellen Nährstoffen? Ist da zum Beispiel auch jetzt, wenn jetzt zum Beispiel nicht Fleischproteine drin waren, dann als nächstes vielleicht Kichererbsen an erster Stelle gekommen?
Nein. Bei Kichererbsen bin ich da nicht. Natürlich sind Erbsen drin, weil sie eine sehr, sehr gute Proteinquelle sind. Und dann ist bei uns auch nur ganz normal Fleisch drin. Das ist hauptsächlich das Futter, was wir haben mit X-Power. Ist hauptsächlich dafür da, lang vorher den Kohlenhydratspeicher aufzufüllen, um dem Hund die Energie für den Tag zu geben. Alles andere, da gibt es die speziellen Tricks, die du jetzt auch schon erwähnt hast. Da hat jeder sein eigenes Ritual mit Fischsuppe oder irgendwas anderes noch dazu. An dem Tag ist das, was du auch schon erwähnt hast, ist auch ist eine Wasserversorgung das Allerwichtigste. Das muss vorher alles schon passieren, kurz vorher füttern. Da kannst du nichts mehr reinkriegen in den Hund.
Ja, das Ding ist auch, was viele gar nicht wissen. Bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Aber es gibt Studien, auch nachlesbare Studien. Ich stelle sie mal in die Shownotes rein. Da sind getestet worden Schlittenhunde, die im Ideatorrennen unterwegs gewesen sind. Die wenigsten wissen gar nicht, dass nach einem solchen Rennen fast über 60% der dort teilnehmenden Hunde litten nach dem Rennen an Magenentzündungen und Magengeschwüren unterschiedlicher Schwere. Obwohl vorendoskopisch kein Anzeichen einer Magenentzündung nachgewiesen werden konnte, waren hinterher schwere Magengeschwüre vorhanden. Ja. Weil der Stress so unfassbar hoch ist und das auch durch die Nährstoffe nicht abgedeckt worden ist, dass das wirklich etwas ist, das ist unfassbar. Und von daher, gerade dort in dieser Richtung sollten alle diejenigen, die so einen aktiven Sport betreiben mit ihren Hunden, wirklich darauf achten, dass die Nährstoffe sehr hoch aufgeschlossen sind, dass die auch im Nachhinein, wenn sie wiederkommen, die Tiere, und wenn sie eine Pause haben, dass sie sofort etwas bekommen, was dementsprechend den Gehirnstoffwechsel unterstützt, was etwas ist, was nicht die Magenschleimhaut reizt bis zum Umfallen, jetzt zum Beispiel kein Fleisch oder sehr fettiges, sondern... Ja. Und dann in dem Fall tatsächlich auch ein gutes, tatsächlich auch gebackenes Futter von euch. Da muss ich wirklich, wirklich, wirklich einfach mal so das übers Knie brechen und sagen, Leute, da ist das in dem Moment das gebackene Futter wesentlich besser als irgendein Extrudat.
Also ja, darfst du gerne sagen und das ist auch richtig, aber wir müssen auch klarstellen, die 60% der Hunde, das sind 1000 Kilometer und mehr, die Hunde durch...
1800, ja.
Die Hunde da durchstehen müssen. Das ist nicht das, was in dem normalen Canicross oder Zughundesport abverlangt wird von den Hunden. Trotzdem hast du recht, ja, den Stress der Magenschleimhaut und den Stress, den sie auch im Kopf haben, jetzt einen Tag da mit vielen Hunden, mit dem jetzt müssen wir leisten und, was da alles ist, also den Hund wieder runterzubringen, ist auch eine Geschichte, die sehr viel über Kohlenhydrate, sehr viel über Zucker, über den guten Zucker, der in den Kohlenhydraten drin ist, kann man den Magen beruhigen. Dadurch, dass dass der Faseranteil bei uns eine entscheidende Rolle spielt, kann man den Darm auch beruhigen. Eine Darmreizung ist auch noch eine große Problematik. Und diese Sachen, die kann man mit den Zusammenstellungen, die wir kreiert haben, sehr gut in den Griff bekommen, sodass der Hund sich relativ schnell wieder erholt von dem.
Essentielle Fettsäuren Stress. Sind da extrem wichtig. Ja. Ja. Essentielle Fettsäuren sind da wirklich, wirklich wichtig, weil sie sich gut auf die Darmschleimhaut dementsprechend auswirken. Gute Öle, genau. die man verwenden kann und dementsprechend auch zum Beispiel etwas Slippery Elm, ne? So Ulmenrind und dergleichen, was dem Magen einfach hilft. Man muss sich das vorstellen, dass die Hunde ja wirklich dort einen Stress haben bis zum Umfallen, vergleichbar vielleicht manchmal mit Bürostress. Und wie viele von uns Menschen leiden unter Reizdarm und Reizmagen, müssen Pantoprazol bis zum geht nicht mehr schlucken, ja, damit da nicht irgendwie das Sodbrennen stattfindet. Und genau das Gleiche ist, was auch die Tiere haben. Aber ich muss eben noch was dazu sagen, es geht nicht nur um den körperlichen Stress, es gibt auch mentalen Stress. Ich denke mal an Diensthunde. Diensthunde, Rauschmittel, Suchhunde, Mantrailer und dergleichen oder Lawinensuchhunde, die stundenlang auch aktiv sind, das ist auch ein entsprechender Stress. Da gehört das auch
und
zu.
Und das ist auch bewiesen, dass bei genau diesen Hunden Kohlenhydrate den Kopf entspannt, dass der Kopf lange arbeiten kann. Also ich wiederhole es immer wieder. Wir würden auch selbst bei uns nicht ein Schnitzelbrötchen bei einer Prüfung essen. Und das ist das, was der Hund, ein Diensthund, jeden Tag durchmacht. Der macht jeden Tag eine Prüfung durch. Da isst man auch gerne ein Dextroenergen, um im Kopf fit zu bleiben. Und deshalb ist eine Versorgung hier, gerade bei Diensthunden, nur mit Fleisch und wir barfen den Hund, eines der kontraproduktivsten Sachen. Der Hund hat damit noch mehr mentalen Stress, wie er sonst schon hat, weil er den gar nicht ausgleichen kann. Er hat ja gar keine Energie, um das auszugleichen im Kopf. Also wir denken immer bei Kohlenhydraten denken wir immer oder bei solchen Sachen immer nur an Marathon und jetzt laufe ich da mal. Aber auch der Kopf braucht Zucker, definitiv.
Definitiv. Auch gerade für den Hund, ne? Das ist nicht einfach nur eine Laufleistung, sondern das ist auch eine Leistung, ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie zum Beispiel auch, nehmen wir mal so ein Ideatorrennen oder generell ein Rennen, was auch manchmal in unwegsamem Gelände gelaufen wird oder aber auch bei einem Schneesturm, dann sind da auch Leistungen, Gehirnleistungen gefordert von den Tieren, also dass es nicht ohne was da in dem Moment abgeht, rein körperlich und dass sie dann überlastet sind.
Also wie gesagt, die Schlittenhunde oder diese Hunde, die damals von den indigenen Völkern, also gerade Inuits und so weiter, genutzt wurden, um ihre Schlitten zu ziehen für die Jagd und für die Distanzen, die haben das hauptsächlich mit Fett. Im ewigen Eis, Getreide anbauen war ein bisschen schwierig, aber die haben das hauptsächlich mit Fett und weniger mit Fleisch gemacht. Und das ist auch Fett wird umgewandelt in Energie, wieder in Zucker. Damit hat man das geregelt, aber weniger mit dem, dass man jetzt da nur mit Fleisch gearbeitet hat. Hat man selbst wenig, die Fettzufuhr bei den Inuits war die hauptsächliche Energiequelle.
Schnell auch, ne? Darf man nicht vergessen.
Ja, also Fett umzuwandeln in Energie ist langsamer wie Getreide in
Zucker.
Energie umzuwandeln. Zucker, Alkohol ist das Schnellste.
Ja.
Deshalb hat man
aber nicht für immer den Most Hund. Getrunken.
Nein, nicht für den Hund ein bisschen schwieriger. Aber bei uns kann man auch, auf dem Feld hat man auch Most getrunken. Also jetzt kein 13% Wein, sondern eher Most. Auch das war Energie. Aber das ist ein anderes Thema, da sind wir weg vom Hund.
Jetzt habe ich noch zwei abschließende Fragen. Und zwar, gibt es spezielle Zutaten, die beim Backen stabiler sind als beim extrudierten oder kaltgepressten Verfahren?
Nährstoffe? Das ist eine gute Frage.
Ja klar, deswegen stelle ich sie.
Das ist eine sehr gute Frage, aber die kann ich dir nicht beantworten. Die sind nicht stabiler, sondern sie werden anders aufgeschlossen. Also die Frage sollte eher dahin gehen, dass wir beim Extrudieren durch das Schnelle und durch dieses aufpoppende Kochverfahren Verbindungen hinkriegen, die nicht in kurzkettige und leicht für den Hund zu verwertende Kohlenhydrate, Zucker, Proteine sind, sondern das werden eher langkettige, die damit den Verdauungstrakt eher belasten, wie das zu diesen fördern.
Okay, dann die letzte Frage, die ich dazu habe. Wie verändert sich der Proteingehalt oder die Verdaulichkeit des Proteins durch das Backen? Gibt es da überhaupt einen Prozess?
Den gibt es auf jeden Fall. Auch das ist ein Aufschluss, den wir haben. Aber das meiste, was wir bei den Fleischsorten oder das, was hauptsächlich durch den Backprozess passiert, ist die Haltbarkeit. Also das heißt, es werden die ganzen schlechten Eigenschaften, die ein nicht verarbeitetes Fleisch, gerade in dem Bereich, wenn es der Verderbprozess wird ja aufgehoben, das ist der hauptsächliche Bereich. Also der das ist wichtiger wie der Prozess des Aufschließens.
Okay. Wir haben heute wieder eine Menge gelernt über Nährstoffe, gerade im gebackenen Zustand. Ich finde es mega spannend, sich mit dieser ganzen Materie so auseinanderzusetzen, um auch mal zu sehen, Mensch, was passiert da eigentlich? Ja, und warum wird nicht tatsächlich Backen einfach wesentlich mehr genommen als Extrudat? Ich denke mal, das ist eine rein wirtschaftliche Geschichte.
Ja, auf jeden Fall. Das Extrudieren ist eine Geschichte, die einfach von den Kosten her einfacher oder ja, ist nicht so kostenintensiv. Wobei, da muss ich auch wieder einschränken, kostenintensiv. Wir sind in dem Bereich, was wir tun, sehr energieeffizient, so wie wir es tun, sodass wir weniger Energie aufwenden, weil wir unsere Maschinen selbst gebaut haben und nach dem Vorbild von Bubeck und nicht in dem Bereich, wie es eine Großbäckerei tut, haben wir festgestellt, dass wir nur ein Drittel der Energie aufwenden müssen, die ein Extrudat aufwenden muss. Aber wir sind sehr arbeitsintensiv dazu. Das heißt, wir brauchen mehr Leute, um ein Kilo Hundekuchen, Hundefutter herzustellen, wie das, was ein Extrudathersteller braucht. Das ist der Unterschied, warum es dann doch ein bisschen teurer ist. Oder gleich
teuer. Okay, das mit dem Teurer ist jetzt, da wollen ja. wir, oh Gott, gleich teuer würde ich
genau,
sagen.
Genau, ne? Im Moment sind wir gleich teuer, aber wir können man kann mit billigen Rohstoffen und einer schnellen Herstellung ein sehr günstiges Extrudat herstellen. Das wirst du beim Backen nicht schaffen. Das liegt mehr an dem Handlingsprozess, der da dahinter steckt, von den Menschen, die da mit involviert sind. Aber im Moment können wir mit den gleichen Kosten auf dem Markt sein wie ein Extrudat. Aber wir sind definitiv ein Drittel von den Energiekosten von dem, was ein Extrudat braucht.
Das war Betreutes Füttern mit Bubeck, dein Podcast für gesunde Hundeernährung. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich.